Jesus, ich danke dir jetzt für dein Wort und ich bitte dich, dass du jetzt redest, dass du unsere Herzen aufmachst und dass wir das empfangen dürfen, was du für uns hast. Amen. Ich muss mich gerade ein bisschen sammeln. Es sind so viele Dinge, die in mir explodieren, aber Gott hat einen Fokus gelegt. Jesus hat einen Fokus gelegt und wir wollen uns das, was am Kreuz passiert ist, aus einer ganz anderen Perspektive anschauen, aus einer sehr nicht-religiösen Perspektive. Oh Gott, was sagt der Pastor hier? Aus einer sehr pragmatischen Perspektive. Und ich bin ja so der Pragmatiker, ne? Wenn mir jemand einen Vorschlag macht, sage ich, zeig mir doch, ob es funktioniert, ne? Gut, manche Dinge muss man glauben, ne? Aber irgendwann gibt es auch, ne, Ergebnisse, ne? Und zwar finde ich es ganz stark, dass es ein Zeugnis von Jesu Tod oder von dem gibt, was er für uns getan hat. Er hat die Strafe ja getragen am Kreuz. Und zwar eigentlich von, nicht von den Religiösen, den Jüngern, den Frauen und so weiter, ne, sondern eigentlich von dem Feind, ne, nämlich dem römischen Centurio, dessen Aufgabe es war, die Hinrichtung ordnungsgemäß durchzuführen. Das ist ganz interessant. Und warum war Jesus der Erste, der gekreuzigt worden ist in dieser Zeit? Rhetorische Frage, nein. Ne? Man schätzt so circa 30.000 Kreuzigungen, ne, in Palästina oder in dem damaligen Israel. Ne? Palästina ist eine Erfindung der Römer, der Name, nur so am Rande. Kaiser Hadrian, ne? Um dass man Israel vergisst. Was waren Centurios, ne? Also römischer Soldat? Er war Hauptmann, genau, über ca. 80 Soldaten. Ne? Also gab es halt so die Struktur der Legion. Ich verschone euch jetzt, auch wenn geschichtlich das interessant ist, aber dann rede ich wahrscheinlich über römische Strukturen. Der Centurio, das war auch der, der den Helm, ne, das Querding hatte, ne, dass man ihn erkannt hat in der Schlacht. Das war ein Mann, der hat an vorderster Front gekämpft. Das war ein Mann, der hat dem Tod ins Auge gesehen. Der kannte sich mit dem Tod, mit dem Töten, mit dem Sterben aus. Ich weiß nicht, wie viele Hinrichtungen er beaufsichtigt hatte, aber sein Job war es, den ordnungsgemäßen Tod, ne, also die Strafe musste ordnungsgemäß erfüllt werden, ne. Sein Job war es, sicherzustellen, dass diese Strafe bezahlt wird. Ne? Und bei 30.000 Kreuzigungen, glaube ich, hat er schon einiges gesehen. Viele, die gestorben sind, viele, die ihr Leben ausgehaucht haben. Das heißt, der Mann war einiges gewohnt. Der kannte sich aus mit dem Töten und mit dem Sterben. Das war ein knallharter Typ. Ne? Römisches Heer zu der Zeit. Elite, ne? Die Römer haben die Kriegsführung perfektioniert. Die haben überall gelernt. Und das ist aber so ein anderes Thema und wahrscheinlich nicht für die Predigt, sondern für die Geschichtsstunde. Um auch ein Centurio zu werden, musste man besonders befähigt sein. Ne? Man kämpft an vorderster Front. Man war nicht der von hinten, ja, geh vor. Ne? So wie vielleicht in anderen Kriegen, wo Offiziere da die Menschen in den Tod geschickt haben, aus sicherer Stellung heraus. Deswegen die Frage, oder meine Frage, wie konnte es sein, dass dieser Centurio, der alles gesehen hatte, dieser römische Legionär, bei 30.000 Kreuzigungen, ne, und das war nicht ungewöhnlich, ne, also bei der Belagerung Jerusalems später dann, das hat Jesus vorausgesagt, hat man, glaube ich, jeden Tag 500 Juden gekreuzigt, ne. Das war so schlimm, dass, glaube ich, der Platz ausging, wahrscheinlich auch das Holz. Ne? Also Kreuzigung war keine Ausnahme. Ne? Das war allen hier bekannt, ne? Also auch diese Begrifflichkeit des Kreuzes auf sich nehmen. Was war dann darin so besonders hier? Und ich möchte hier zwei Stellen lesen aus dem Evangelium. Einmal aus Markus 15, 39. Markus schreibt wahrscheinlich eher so für die römischen, für das römische Publikum, wollte ich schon sagen. Ne? Der Hauptmann aber, der ihm gegenüber in der Nähe stand und sah, dass er so geschrien hatte und verschied, ne? Also sehr kurz gefasst, ne? Sagte, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ne? Jetzt kann man natürlich theologisch diskutieren, ob ein römischer Zenturier weiß überhaupt, was das alles theologisch bedeutet, ne, und so. Aber hier hat Jesus durch die Art und Weise, wie er gestorben ist, wie er gelitten hat. Und man könnte jetzt viel noch erzählen, ne, von den letzten 7 Worten, von den 4 Wundern, also von denen, die geschehen ist. Ne. Und mein Verstand hat auch gleich bei der NASA-Liste geguckt, wo die Erdbeben waren. Und ja, bei einem wahrscheinlichen Todestag gibt es auch tatsächlich Erdbeben beziehungsweise eine Finsternis. Ne. Es war keine Sonnenfinsternis, aber jetzt weiche ich wieder ab, ne. Weil wichtig ist, ne, neben allem, was man vielleicht sogar erklären kann, was bewegt das Herz? Was hat diesen harten Kerl bewegt? Ne? Und was hätte Jesus machen können? Er hätte locker, ich weiß nicht, wie viele Millionen Engel es gibt, aber die ganze Macht und Elite stand zu seiner Verfügung. Ne? Ein Wort und er hätte alle platt gemacht. Ne? Und wir hätten es ja verstehen können. Ne? Ich denke, mich regen schon Leute auf, die mich schneiden beim Überholen oder irgendwas. Ne? Also, ja, banaler Vergleich. Jesus hat es ausgehalten, ne? Das Lamm, was nicht seinen Mund auftat. Das hätte die Römer bestimmt beeindruckt, ne? Aber bestimmt nicht das Herz, ne? Den Verstand vielleicht, aber nicht das Herz. Das heißt, dieser Jesus in seinem Sterben, unser Jesus, trifft ja das Herz dieses harten Mannes. Ne? Und ich möchte schon fast sagen, das ist so ein bisschen ja, gewagt in Anführungszeichen, aber Jesus begegnet ihnen hier in seinem Alltag. Ne? Es ist sein Job, Leute zu töten. Ne? Ist nicht mein Traumjob. Gut, bei manchen schon. Ne? Bei manchen denkt man, Psalm, lass ihn in die Grube fahren. Aber wir haben ja letztens, man sollte die Psalmen dann weiterlesen. Ne? Und irgendwie, wo man dann sich wieder mit Gott synchronisiert und auch mit der Welt dann im Frieden ist und auch mit den Freunden und Feinden. Er war bewegt in seinem Herzen, ne? Wahrscheinlich auch seine ganze Einheit. Und Jesus begegnet ihm und holt ihn da ab, wo er ist. Ne? Und eigentlich ist für mich so der Kern hier, wenn Jesus diesen knallharten Elitesoldaten abholen kann und sein Herz bewegen kann, dann auch uns, auch jeden anderen. Und wir wollen uns dann noch anschauen, wohin das Ganze führt auch, ne? Weil die Fragen, die mich so bewegen, ist hier, was hat es mit mir zu tun, ne? Und wie geht es weiter? Aber ich möchte euch noch die zweite Stelle lesen aus Matthäus 27, Vers 51. Und wenn man so diese Zusammenschau dann hat, wird auch vieles klarer. Und sieh, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben bis unten und die Erde bebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der Heiligen, die entschlafen waren, standen auf und kamen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Ja, als aber der Hauptmann und die Beinbauern und Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sagten, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Dieser Feind eigentlich, ne, bezeugt, dass Jesus Gottes Sohn ist, zumindest in seinem Verständnis. Ne? Und der Zenturier, dessen Aufgabe es war, diese Strafe zu vollziehen, ich weiß auch nicht, ob er bei der Geißelung dabei war oder das beaufsichtigt hatte, ne? Das sind alles nur Spekulationen. Keine Spekulation ist, sein Herz war bewegt. Ne? Wir wissen nicht, wie es weiterging. Es gibt ja diese Geschichte von dem Longinus, ne? Wisst ihr vielleicht so in der Kirchengeschichte. Sei mal dahingestellt. Ich fände es witziger, wenn es der Hauptmann Cornelius wäre, den finde ich cool, ne? Aber ist auch nur Spekulation. Weiß nicht, ob das passt. Wir wissen es nicht, ne? Aber ich glaube, sein Herz war bewegt. Und warum musste Gottes Sohn sterben? Ne? Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, ne? Heißt es in Jesaja 53. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus ist für uns gestorben, um die Beziehung zum Vater wiederherzustellen, um eigentlich diesen paradiesischen Urzustand wiederherzustellen, wenn man so möchte. Damit wir Frieden hätten. Ne? Das Wort hier ist Shalom. Shalom heißt noch viel mehr als nur, hab einen guten Tag. Ne? Shalom ist Wiederherstellung, Ganzsein. Das heißt, eigentlich hier, was wiederherstellen ist, was Gott ursprünglich mit dem Menschen geplant hatte, ne? was so in Eden, im Paradies auch so war. Dieses miteinander durchs Leben gehen, gesund sein natürlich, das ist alles in diesem Shalom. Das heißt, Jesus ist gestorben, damit wir Shalom haben. Ich sag's mal anders, es ist ein Neuaufbruch in ein neues Leben mit Jesus, mit Gott. Ein Neuaufbruch aus der Gefangenschaft, aus allem, was dich gebunden hält, in ein Leben, wo du lebendig sein darfst, du Frucht bringst, wo du die beste Version deines Selbst wirst. Ne? Jesus Christus in mir. Ne? Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ne? Entfaltet das Selbst in mir. Ne? Genauso, welche Bedeutung, wir sind schon dabei, was hat es jetzt eigentlich mit mir zu tun? Eine der Worte oder der 7 Worte Jesu, die er aussprach oder ausrief, war, es ist bezahlt, ne? Ja, wörtlich, vom Griechischen her. Ne? Weiß nicht, wer schon mal essen war. Und je nachdem, manchmal gibt es so die Situation, hoffentlich zahlt der. Ne? Aber in der Zeit kann ich noch mal ein Steak dazu nehmen. Oder den großen Nachtisch. Nee. Das heißt, also hier war eine Rechnung offen. Ne? Was für eine Rechnung war hier offen? Der Mensch hat sich abgewandt von Gott, hat sein eigenes Ding gemacht. Und diese Trennung von Gott nennt die Bibel Sünde. Ich mag so eigentlich, wie es mein Vater definiert hat oder wie es die Bibel eigentlich auch definiert. Sünde ist ein Beziehungsbegriff, ne? Trennung von Gott. Ne? Keine Gemeinschaft möglich. Keine Gemeinschaft heißt kein Leben, ne? Keine Fruchtbarkeit. Ne? Und so weiter, eben kein Shalom. Ne? Dadurch, dass sich der Mensch in Adam abgewandt hat, ne, durch die Sünde und auch durch die Sünde viele üble Dinge passiert sind, die man meistens Gott in die Schuhe schiebt, aber Krankheit und Zerfall und so weiter und dass unsere Gene zerfallen, hat mit dem Sündenfall zu tun. Diese Rechnung war offen. Ne? Der Mensch konnte von sich aus nicht mehr diesen Zustand herstellen. Und diese Rechnung hat Jesus bezahlt. Er hat diese Strafe auf sich genommen. Wir lesen es in Jesaja 53. Ich meine, ich habe es nur gelesen, habe es nicht verifiziert. Es gibt so 28 Prophetien allein auf das Kreuz. Allein die wenigen, die ich betrachtet habe, sind schon so, wow, ne? Wie konnte der das wissen? Ne? Also Jesaja, der schon solche Dinge schreibt. Oder Psalm 22. Ne? Wir hatten es, wo ist Barbara? Wir hatten es am Anfang, ne? Hier, wo Jesus, ne, ruft, Eli, Eli, Sabbatani, ne? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind so 2 Dinge, die mir in den Kopf kommen. Zum einen, zum ersten Mal nennt er seinen Vater Gott. Ne? Zum ersten Mal in dieser Situation erlebt er Verlassenheit, Dunkelheit, Trennung. Ne? Er hat die Sünde auf sich genommen. Diese Folter, die er durchgemacht hat, ne, durch seine Wunden und so weiter. Er hat die Folgen der Sünde, ne, und die Sünde selbst auf sich genommen. Und das war diese Strafe, ne, die er bezahlt hat. Das Zweite ist, er zitiert oder referenziert Psalm 22. Ne? Hier ist die Liste von mir, ich habe es erfüllt. Ne? Ja, wenn man Psalm 22 liest. Ne? Also normal referenziert man, also wir haben ja an die Verseinteilung, die künstlich oder später entstanden ist, ne? Aber ansonsten referenziert man ein Kapitel oder mit dem ersten Vers, ne? Das ist die Referenz, ne? Psalm 22, Vers. Ne? Und ja, es wurde dunkel, ne? Es gibt eine wissenschaftliche Erklärung, wenn es interessiert, kann ich den Link schicken. Das ist ganz interessant. Ich habe eine andere Erklärung, die sehr untheologisch und sehr unwissenschaftlich ist, aber die mir trotzdem gut gefällt. Gott musste sich ja abwenden, ne? Von seinem Sohn, weil er gesündigt hatte, ne? Aber Gott, der Vater, der konnte es nicht mit ansehen, ne? Und deswegen ist es dunkel geworden. Aber gut, das ist nur so. Vielleicht interessant, Jesu war ja das Passahlamm, so als Randnotiz. Als Jesus gekreuzigt wurde, hat man parallel im Tempel das Passa geschlachtet, das nur für die Priester war. Ne? Also es gibt ganz viele Parallelen und ich habe mich gestern, glaube ich, mein Kopf ist schon explodiert in vielen Dingen, die ich da gefunden habe und plötzlich spüre ich so, wie der Heilige Geist sagt, das ist nur eines dran und das Wichtige ist, dass wir diese Begegnung haben, diese Offenbarung haben. Man kann viel wissen, viel verstehen und viel theologisch vielleicht rausfinden, auch wissenschaftlich. Ne? Aber alles nützt dir nichts, wenn du nicht diese Offenbarung hast, wie dieser Hauptmann. Ja? Und wenn ich an Hauptmann denke, einen der coolsten Zeugnisse oder eines der coolsten Zeugnisse ist der andere römische Hauptmann. Ne? Der Synagogenvorsteher, ne, der Jairus oder wie er heißt, der will, ja komm in mein Haus, leg die Hände auf, mach dies, mach das, mach jenes. Ne? Der legt genau die Schnittstelle fest, sagt jetzt der Informatiker. Ne? Der Hauptmann, der weiß, wie Autorität funktioniert, sagt, sprich ein Wort, ne? Und es ist gut. Ne? Und Jesus sagt, solchen Glauben habe ich nicht in Israel gefunden. Ne? Deswegen, ich glaube, hier die Pragmatiker unter uns, die kommen jetzt so zum Zuge. Ne? Du kannst viel verstehen, viel wissen, viel erklären. Wenn du aber nicht die Offenbarung hast, ist es alles für die Tonne. Ne? Paulus selber schreibt, ne? Und Paulus war einer der intelligentesten seiner Zeit und hat eine tolle Lehre gehabt, ne? Tolles Studium und so weiter. Und doch sagt er, alles achte ich für Dreck, ne? Für Kot, ne? Um Jesu willen, ne? Um nur Jesus zu kennen. Lass uns das als Beispiel nehmen, lass uns wirklich, oder lass es zu, dass Jesus sich dir neu offenbart. Ja? Und wir wissen nicht, wie es mit dem Hauptmann weiterging, welche Entscheidung er getroffen hat, ja, ob tatsächlich er dieser Longinus war. Und aber hier geht es jetzt um dich, ne? Um deine Entscheidung. Wie geht es für dich hier weiter? Was mache ich damit? Was hat es mit mir zu tun? Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ne? Und Jesus ist ja nicht nur gestorben. Ne? Ich habe mich immer so gefragt, hat es nicht gereicht, ne? Einfach nur zu sterben? Nee, hat nicht gereicht. Ne? Die Bibel sagt ja, wenn er nicht auferstanden ist, dann sind wir immer noch in unseren Sünden, ne? Dann ist unser Glaube nichtig, ne? Dann wäre es besser, wir gehen jetzt Kegel-Bowling-Club oder irgendwas, ne? Anstelle uns hier zu treffen. Aber Jesus ist auferstanden, ne? Weil er das Leben ist. Er hat die Strafe vollzogen. Ne? Ich weiß nicht, wenn du zu denen gehörst, die überlegt haben, ne? Warum ist das wichtig? Jemand hat mal so ein Beispiel gebracht, das passt zwar nicht ganz, aber hilft so ein bisschen zu verstehen. Ne? Wann hat jemand seine Gefängnisstrafe abgesessen? Wenn er wieder entlassen wird, ne? Wenn er wieder rauskommt. Ne? Jesus ist wieder rausgekommen aus dem Grab. Ne? Er hat den Tod besiegt, weil er das Leben ist. Ne? Und darum geht es auch, ne? Dass er uns, der Ort, Kreuz, ist für uns oder soll für uns sein, der Neuaufbruch in ein neues Leben, in unser Land. Ich mag auch die Analogie, ne, dieses Pessach, was er hier der Ursprung ist, ne, Jesus ist ja das Pessachlamm. Sie lassen die Vergangenheit hinter sich und sie brechen auf in ihr Land. Ne. Am Kreuz, wenn du das in Anspruch nimmst für dich, dieses neue Leben, wird Jesus dich in dein neues Land führen. Schritt für Schritt. Ne? Es ist der Aufbruch und du bist ein neuer Mensch. Ja. Hier noch die Stelle, hier 1. Korinther 15, 16, die ich vorhin zitiert habe. Ne? Denn wenn die Toten nicht auferstehen, dann ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, dann ist euer Glaube vergeblich. Ne? Dann seid ihr noch in euren Sünden. Ne? Wir sind ein neuer Mensch und in Jesus und durch Jesus. Was sagt hier Römerbrief? Ich möchte hier noch den Römerbrief lesen, ne, aus Römer 6, 10. Denn was er, also Jesus, gestorben ist, das ist ja für die Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Aber auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, ihr Gehorsam zu leisten in seinen Begierden. Was wir jetzt leben, das leben wir als neuer Mensch in diesem neuen Leben. Ne? Ja, und es ist ein Prozess und jemand hat mal gesagt, ich mag gern so praktische Beispiele oder plastische. Ne? Israel war wie lange in der Wüste? 40 Jahre. Ne? Das heißt, jemand hat mal gesagt, Gott hat, also Israel hat an einem Tag, ne, Ägypten verlassen. Ne? Genau. Eine Entscheidung und für Jesus und ne, du bist in diesem neuen Leben drin. Ne? Aber Israel, das Volk Israel hat, glaube ich, 40 Jahre gebraucht, Ägypten aus dem Kopf rauszukriegen. Ne? Ägypten war noch drin. Ne? Manchmal sind noch so Ägyptenteile oder alte Dinge in unserem Leben drin. Noch da möchte Jesus dich frei machen. Ne? Vielleicht spürst du manchmal noch so Bindungen oder Dinge, die vorher waren. Und Jesus verheißt, ne, ich habe dich frei gemacht und mach dich frei. Deswegen lass nicht zu, dass dich vielleicht schlechte Erinnerungen oder wo noch vielleicht Dinge da sind, vom alten Menschen zurückhalten. Ne? Sondern du darfst mit Jesus, darf sich dieser neue Mensch entfalten, ja? Der den alten Menschen, ne, quasi verdrängt oder der alte Mensch stirbt, ne? Ist gestorben am Kreuz. Ne? Das geht so weit, dass, ich weiß jetzt auch von Leuten, wo, gehört selber zu diesen Leuten, wo man dann, ne, so eine DNA-Analyse macht und feststellt, ne, die Familienkrankheit ist weg. Ne? Wir sind eine neue Kreatur und das dürfen wir ganz wörtlich auch nehmen. Ne? Ja. Das Kreuz ist also eine Einladung Gottes für ein neues Leben. Es ist die Einladung für dich, in dein Land zu gehen. In Klammer, niemand sagt, dass es einfach wird, Klammer zu. Aber Jesus führt dich in dieses Land Schritt für Schritt. Ne? Vielleicht bist du so der Typ, der sich alles immer vorstellt. Also ich habe ja schon mich geoutet als der Schwarzmaler. Man kann sich auch so positive Dinge vorstellen, ne? Und dann das und das und das, 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 das. Und hier ist meine 1000-Punkte-Liste, ne? Mein 5-Jahres-Programm. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, zumindest nicht bei mir. Es gibt auch so die Stelle, wo ne, in der Schrift, wo das Volk Israel so das Land einnimmt und alles ist schon fertig, aber wo sie wirklich nur so viel einnehmen, in Besitz nehmen, wie sie auch verkraften können. Ne? Das heißt, Gott gibt dir so viel, wie du verkraftest. Er hat bestimmt noch mehr auf Lager für dich, ne? Keine Frage, aber ne? Nur so viel, wie du verträgst. Ne? Jetzt im positiven Sinne. Ne? Ich weiß nicht, wer schon mal Kindergeburtstage miterlebt hat. Ne? Wenn so die zahlungskräftige Oma, Opas da sind und Tante, das ist so, wo man merkt, okay, die armen Kinder sind total überfordert. Ne? 1000 Geschenke, ne? Also viele, viele Geschenke. Ne? Eins nach dem anderen. Ne? Gott hat, vielleicht ist heute der wichtigste Schritt dran, vielleicht der erste Schritt in das Land. Das ist der wichtigste Schritt. Ne? Vielleicht der erste Schritt aus falschen Vorstellungen raus oder wo du sagst, hey, ich treffe neu diese Entscheidung, ich möchte glauben, dass Gott was Neues hat. Und wir hatten es auch letzt, dass manche Dinge passieren, die man nicht verstehen kann. Ich weiß nicht, also ich gehöre auf jeden Fall zu diesen Menschen, ich verstehe viele Dinge nicht in der Vergangenheit. Ich mag den Spruch von Kierkegaard, es wird vorwärts geglaubt und rückwärts verstanden. Das ist zumindest die Hoffnung, dass man es irgendwann rückwärts versteht. Ich glaube schon, dass wir im Himmel sind, dass wir rückwärts verstehen. Und ich glaube, dass es dann keine Rolle mehr spielt. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Ich möchte euch diese Einladung weitergeben, ja, dein Land einzunehmen, die beste Version deiner selbst zu werden, die Vergangenheit hinter dir zu lassen, Enttäuschung hinter dir zu lassen, Menschen hinter dir zu lassen, dein altes Ich hinter dir zu lassen. Ja, und Jesu hat diesen Preis bezahlt und es gibt, wenn man das so betrachtet, was da alles passiert ist, das ist echt Wahnsinn. Ne? Und das sprengt sicherlich auch eine Predigt. Ne? Aber diese Einladung möchte ich weitergeben. Triff diese Entscheidung. Die Kraft Jesu, die ihn auferweckt hat, ne? Und von den Toten, da gab es viele Zeugnisse, gibt es auch, sage ich mal, auch sichtbare Zeichen, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Aber du kannst diese Kraft spüren in deinem Leben. Du darfst sie in Anspruch nehmen. Ne? Und wenn du weißt, was Jesus für dich getan hat, ja, dann sitzt Jesus nicht nur neben dir, sondern der Vater. Du weißt den Vater auch hinter dir, der dir den Rücken stärkt, ne? Dass dein Leben gelingen kann. Ja? Gott hat alles getan, dass dein Leben gelingen kann durch Jesus. Und ich möchte einfach enden oder hier abschließen mit so einem Semikolon oder Doppelpunkt von mir aus. Mit der Einladung für dich, eine Entscheidung zu treffen, wo du das möchtest oder wo das für dich dran ist. Ja, ich will dieses neue Leben haben. Und wenn es um Komfortzonen geht, dann kenne ich mich echt aus. Ne? Und manchmal ist es dran, die Komfortzone zu verlassen. Vielleicht ist es auch dran, deine Komfortzone zu verlassen, ne? Neue Dinge mit Jesus zu erleben. Und was immer es auch für dich bedeutet, lass es zu, dass Jesus dich da abholt, wo du gerade bist. Ne? Selbst wenn du vielleicht einen blöden Job hast, so wie der Centurio, da hätte man mal was Besseres gelernt, würde man vielleicht heute sagen. Ne? Wärst du mal auf die Schule, Nee, auf jeden Fall, selbst der Centurio, ne, der, glaube ich, nicht diesen Traumjob hatte, ne, den holt Jesus ab. Ne, und der sieht, wow, das ist Gottes Sohn. Ne, der hat kein theologisches Studium absolviert, der hat keinen Jüngerschaftskurs belegt und er hat geglaubt. Ne, und auch der andere Hauptmann, er hat einfach geglaubt. Ne, Gott ist ganz pragmatisch und lass es zu, dass Gott dir im Alltag begegnet, der ist alltagstauglich. Und er kann all deine, was war, hilft dir das zu verarbeiten und bringt dich in eine neue Zukunft, in dein neues Land. Ja. Lass uns einfach im Gebet abschließen. Vielleicht stehen wir einfach alle auf und du kannst einfach zwischen dir und Jesus die Sache klar machen, wenn du das möchtest. Oder deine Vergangenheit bringen oder sagen, hey, hier bin ich, hol mich ab. Ich habe noch ein Problem beim Glauben, das ist okay. Jesus verträgt das. Ne? Aber sei einfach nur ehrlich. Ja? Ehrlich zu dir selbst und ehrlich zu Jesus. Und er holt dich ab, wo du jetzt stehst, mit deinem Problem, mit deinen Fragen, Fragezeichen, Dinge, die kaputt gegangen sind, Dinge, die du nicht verstehst, wo du verletzt bist, wo man dir vielleicht was angetan hat, was du ja, gar nicht einordnen kannst. Wo Diagnosen da sind, wo du vielleicht fast getötet worden bist. Lass dich jetzt abholen und lass dich in dein neues Land bringen. Jesu hat dafür bezahlt, für Shalom. Und Jesus, ich bete zu dir und rufe zu dir, dass du jetzt kommst durch deinen Geist, dass du jeden jetzt abholst, der das hört und auch der für dich diese Entscheidung trifft. Und auch ich möchte die Entscheidung treffen, dass ich, auch wenn ich Dinge nicht verstehe, dass ich dich erhebe und sage, ja, ich will mit dir weitergehen. Ich will mit dir in mein Land, was du für mich hast. Und danke, dass du jeden abholst, wo er gerade steht. Herr, du hast sogar diesen Centurio abgeholt. Nicht durch deine Macht, durch deine Engelsmacht und sondern durch deine Liebe. Und deine Liebe war es, die dich am Kreuz festhielt. Deine Liebe zu jedem hier. Lass uns diese Liebe begreifen und verstehen, weil diese Liebe wird unser Leben radikal verändern. Diese Offenbarung deiner Liebe. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir diese Liebe mehr und mehr erfahren in unserem Leben, offenbart bekommt von dir und wirklich eintreten in dieses neue Leben, was du für uns hast, Herr. Auch wenn es heißt, vielleicht Dinge zurückzulassen, Ägypten zurückzulassen und auch wo noch Dinge aus Ägypten in uns drin sind, dann hilfst du uns wirklich loszulassen, weil du Besseres hast für uns. Und danke, dass du auch Dinge heil machst, wiederherstellst. Danke, dass du ja, zum Shalom für uns wurdest. Und ich rufe das aus, dass du unser Shalom bist, Jesus. In all den Konsequenzen, was das bedeutet. Hab Dank dafür, Jesus, für das, was du für uns getan hast. Amen. Dann darf ich euch entlassen. Gesegnete Ostersonntag noch, gesegnete Woche. Wer noch gebeten möchte, ist natürlich auch eingeladen. Oder kann auch gerne kommen. Dürft auch gerne füreinander beten. Ne? Und vielleicht trifft man sich noch an der Kaffeemaschine. Der Herr segne euch. Ne? Shalom.